Schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich.
Ich habe gesagt, ich justiere das noch mal ein bisschen nach.
So passt das besser. Zumindest für mich. Ja, ich habe auch Grüße noch mitgebracht, und zwar aus der eigenen Gemeinde, aus der Gemeinde Brüggenbracht. Wenn ich das so sehe, was nach der Strukturveränderung auf uns wartet, werden wir voraussichtlich erstmal in einem Gebiet sein, wo wir miteinander intensiver arbeiten sollen. Aber das erstmal vorneweg, das ist etwas, was uns heute nicht unbedingt beschäftigen sollte, nämlich was uns beschäftigt, ist die Beschäftigung mit Gottes Wort. Sabrina hat es ja schon gesagt, heute geht es um den Psalm 98. Psalm 98 hat mehr als nur ein Vers. Es ist ja der Psalm, der steht für den Sonntag Kantate. Und diesen Sonntag wird heutzutage in den evangelischen Kirchen sehr oft gefeiert. Der Sonntag Kantate, der Sonntag singet, sind drei Sonntage, die so eingebettet sind zwischen Ostern und Christi Himmelfahrt, nämlich jubelt Gott zu, der Sonntag Jubilate, dann kommt der Sonntag Kantate und nächste Woche wäre der Sonntag Rogate, betet. Und heute geht es ja um Singen, Jubeln. Haben wir Grund zum Singen? Ja, haben wir. Können wir nur singen, wenn es uns gut geht? Nein. Aber es fällt uns leicht, wenn es uns gut geht, dass wir gerne singen und unser Jubel dem anderen zukommen lassen. Egal, ob wir das jetzt in der Badewanne machen oder ob wir das dann draußen auf der Straße machen. Das Gottesvolk wird ja auch immer wieder aufgefordert, Gott zu singen, zu loben und zu preisen. Denn als das Volk durch das Rote Meer gezogen war, was haben die da gemacht? Die haben gesungen. Die haben miteinander gesungen, dass Gott, der Herr, groß ist und dass er ein Wunder getan hat, dass er Ross und Reiter ins Rote Meer hat untergehen lassen. Miriam hat, die Schwester von Mose, hat praktisch dann diesen Gesang angeführt und das Volk hat gesungen. Wir sollen immer einander ermutigen mit Psalmen und Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt, heißt es in dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 19 und 20. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Ich lese den Psalm vollständig. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder vollbracht. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Allein seine starke Hand, sein heiliger Arm brachte die entscheidende Hilfe. Der Herr hat gezeigt, dass er Rettung verschafft. Vor den Augen aller Völker ließ er offenbar werden, wie er Heil schenkt. Er hat ganz Israel an seine Gnade und Treue gedacht. Bis ans Ende der Erde sieht man die Rettung, die von unserem Gott kommt. Alle Welt juble dem Herrn zu. Ja, freut euch, jubelt und lasst Musik ertönen. Spielt zur Ehre des Herrn auf der Zither und lasst die Zither hören und singt. Trompeten und der Schall des Widerhorns sollen erklingen. Jubelt dem Herrn, unserem König, zu. Rauschen soll das Meer mit allem, was in ihm lebt, und die Erde mit allen ihren Bewohnern stimme ein. Die Flüsse sollen in die Hände klatschen und die Berge gemeinsam mit ihnen in Jubel ausbrechen. Wenn der Herr kommt, um auf der Erde Gericht zu halten, er wird die Welt gerecht richten und über alle Völker ein Urteil sprechen, durch das sich seine Aufrichtigkeit zeigt. Das ist ja das Interessante, wenn man sich mit diesem Psalm auseinandersetzt, dass es eigentlich nicht nur ein Zurückblicken ist, was in vielen Fällen der Fall ist, dass man zurückblickt und sagt, da hat Gott geholfen, da hat er Rettung gebracht. Und wie uns dieser Psalm auch sagt, er allein hat es gemacht. Wir waren nicht einmal richtig beteiligt. So wie bei dieser Mose-Geschichte, er teilt das Rote Meer. Nein, Gott hat das Rote Meer geteilt. Und Mose musste nur gehorsam sein, tun, was Gott sagt. Und war es nicht in vielen Fällen im Alten Testament so, dass das notwendig war? Gott hat eingegriffen, hat sein Volk immer wieder aus der Patsche geholfen, hat immer wieder Lebensraum geschaffen. Und die Menschen, die Gott mit eingespannt hat, sollten eigentlich nur das tun, was Gott sagte. Ich denke dabei zum Beispiel an Gideon. Auch so ein ganz großer Glaubensheldler heißt es dann, aber bis es dann soweit war, was hat Gideon gemacht? Er hat im Kelter hat er Getreide gedroschen. Also heimlich gemacht. Und als Gott ihn auserkoren hatte, dann hat er zunächst mal Probleme gehabt, das anzunehmen. Hat ein Vlies ausgelegt, zweimal. Und Gott sollte das eine Mal das Vlies feucht machen und das andere Mal trocken lassen und die Umgebung genau umgekehrt behandeln. Und Gott hat es gemacht. Und als es dann darauf ankam, für Gott etwas zu tun, nämlich gehorsam zu werden, hat Gott zunächst mal die meisten Leute, die Gideon mit in die Schlacht gegen die Philister mitnehmen wollte, hat er aussortiert. Gott hat gesagt, die brauche ich alle nicht. Und dann blieben nur 300 Leute übrig. Und dann hat Gott dafür gesorgt, dass praktisch Verwirrung in dem Lager der Philister entstanden ist, sodass sie sich gegenseitig umgebracht haben. Gideon selbst hat nur praktisch steinerne Krüge zerdeppert und laut Hurra geschrieben für den Herrn. Und wie oft, wenn man das Alte Testament durchliest, stoßen wir auf solche Geschichten. Da war nicht die Kraft des Menschen entscheidend, im Gegenteil, der Mensch hat am Rande mitgewirkt durch seinen Gehorsam. Aber Gott hat gehandelt. Gott hat gehandelt und er allein hat die entscheidende Hilfe gebracht. Und das geschah vor den Augen der Welt. Das geschah vor den Augen der gesamten Umgebung. Nicht irgendwo im Geheimen, sondern man hat gemerkt, hier ist eine andere Kraft wirksam geworden, eine andere Macht, die viel größer ist als unsere eigene Macht. Hier ist Gott am Werk. Und wie hat er das getan? Immer wieder hat er sich seinem Volk angenommen. Wenn wir die Geschichten aus dem Alten Testament lesen, auf die zunächst mal der Psalm aufbaut, dann merkt man, das Volk ist Gott nachgefolgt und nach einer gewissen Zeit haben die gesagt, das können wir selbst alleine, den brauchen wir ja nicht mehr. Uns geht es ja so gut. Wir hatten jetzt 40 Jahre Frieden oder 70 Jahre Frieden, schauen wir uns in dem Buch der Richter mal an. Und dann ging es, das können wir alleine. Wir brauchen Gott nicht mehr, wir suchen uns andere Götter, die uns helfen, die wir anbeten können. Und dann ging es mit dem Volk wieder rapide ab und dann musste Gott wieder eingreifen und hat es getan. Er hat nicht nachgelassen, hat immer wieder Auswege gesucht für das Volk. Und sogar, und dann springe ich da schon eine ganze Ecke weiter, als dieses Volk letztendlich in die Verbannung geschickt worden ist, nach Assyrien und nach Babylonien, hat er das Volk nicht im Stich gelassen. Auch dort hat Gott noch gesprochen und hat gesagt, durch den Propheten Jeremia, macht euch dort sesshaft, baut Häuser und wohnt darin, zeugt Söhne und Töchter und kümmert euch darum, dass ihr für eure Söhne und Töchter auch wieder Ehepartner bekommt. Weil ich werde euch 70 Jahre in diesem Land lassen und erst dann werdet ihr wieder nach Hause fahren. Da ist nichts mit Hotelaufenthalt oder egal, mit Gruppenaufenthalt und man sitzt 2 Jahre auf den Koffern und fährt dann wieder nach Hause. Sondern macht euch sesshaft und betet für die Stadt, für das Land, in dem ich euch habe wegführen lassen. Denn wenn es diesem Land gut geht, wird es auch euch gut gehen. Und das gerade in einer Zeit, wo man dachte, wenn ein Volk besiegt ist, dann ist auch sein Gott besiegt. Und genau in diesen schwierigen Situationen macht Gott sich bemerkbar und schafft einen Ausweg. Letztendlich sind das alles Gründe, immer wieder auf Gott zu schauen und ihm zuzujubeln. Denn er hat Abhilfe geschafft. Er hat Möglichkeiten zum Leben gegeben. Rettung kommt von Gott. Vielleicht nicht die Rettung, die wir uns so vorstellen, aber eine Hilfe von Gott kommt. Deswegen, alle Welt, juble dem Herrn zu und freut euch, jubelt und lasst Musik ertönen, spielt und singt zu Ehren des Herrn auf der Zither, lasst die Zither hören und singt. Trompeten und der Schall des Widderhorns sollen erklingen, jubelt dem Herrn, unserem König, zu. Und das Erstaunliche ist, dass das nicht nur gilt für die Menschen, die in dieses Lob einstimmen sollen, in diesen Jubel für Gott, ihm zuzusingen, wie herrlich er ist, was wir heute Morgen auch gemacht haben. Und zu sagen, heilig bist du, Herr. Hier wird sogar die ganze Schöpfung eigentlich mit hineingenommen. Denn rauschen soll das Meer mit allem, was in ihm lebt, und die Erde mit all ihren Bewohnern stimme er ein. Die Flüsse sollen in die Hände klatschen und die Berge gemeinsam mit ihnen in Jubel ausbrechen, wenn der Herr kommt, um auf der Erde Gericht zu halten. Und als ich mich mit vor allem diesem Teil noch mal so ein Stück weit auseinandergesetzt habe, ist mir aufgefallen, ja, das ist nicht nur ein Rückblick aus der Sicht dieses Psalms, da ist eigentlich auch ein prophetischer Teil mit drin. Denn Jesus sagt viele Jahrhunderte später, dass an irgendeiner Stelle das Gericht durch die Welt geht, nämlich als Judas ihm verraten hat und ihm allein gelassen hat, sagt er, jetzt geht das Gericht durch die Welt, jetzt wird der Teufel praktisch von der Erde vertrieben. Jetzt wird Recht geschaffen, auch wenn wir das noch so nicht sehen und nicht wahrnehmen. Und somit hat dieser Psalm auf einmal 2 Gesichter bekommen, nämlich den Rückblick auf das, was war, und für den Urheber dieses Psalms auch den Vorausblick, obwohl er das wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen hat. Aber für mich sind diese beiden Aspekte eigentlich drin. Und wie heißt es, dass Paulus schreibt in dem Römerbrief in Kapitel 8, dass die ganze Schöpfung sehnsüchtig darauf wartet, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die ganze Schöpfung, die auch auf diese Rettung, auf diese Heilung Gottes wartet, mit der Perspektive, da kommt noch was und es wird besser. Paulus selbst schreibt in dem 2. Korintherbrief, in dem 5. Kapitel, in Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Gott hat sich schon längst auf den Weg gemacht, dieses Neue zu schaffen. Aber es ist noch nicht sichtbar oder nur sporadisch sichtbar, wie so kleine Keimpflänzchen, wo man praktisch mit der Lupe suchen kann, ob man sie überhaupt noch findet oder überhaupt schon etwas findet. Und genau in dieser Zwischenzeit dass das Alte vergangen ist und das Neue noch nicht vollständig sichtbar ist und nicht geworden ist, steht ja auch dieser Psalm ein Stück weit. Und wir merken das. Wir merken das. Und müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir das Neue schon sehnsüchtig herbei wünschen, aber mit dem Alten immer noch konfrontiert werden. Und worauf können wir denn bauen? Können wir bauen auf die Erfahrungen, die wir in unserem Leben mit Gott gemacht haben? Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan, wie es die neue Genfer Übersetzung sagt, oder wie es hier in der Elberfelder sagt, denn er hat Wunder getan. Luther schreibt, denn er tut Wunder. Immer noch. Immer noch, aber das Neue ist im Werden. Und ist noch nicht großartig in dieser Welt, im Gegenteil. Diese Welt mit ihrer Pracht wird irgendwann ein Ende haben. Auch wenn wir aufgefordert sind, uns einzusetzen und uns um diese Schöpfung, die Gott geschaffen hat, zu kümmern. Es kommen viele Lieder auf den Markt. Wir wissen das. Gestern Abend hat man auch wieder viel Neues gehört oder viel Altes in einer neuen Verpackung, wie auch immer, mit dem ECG oder Eurovision Song Contest oder wie auch immer. Ja, es sind Hits oder Flops, es sind Raps oder Schlager, Hardrock oder Kuschelrock. Auch im christlichen Bereich sehen wir das. Auch unsere christliche Musik wird ja überspült von neuen Liedern. Eine Liederbuch ist noch nicht herausgegeben oder sind schon wieder neue da. Mit der Herausgabe ist das neue Liederbuch ist schon veraltet. Und was heute neu ist, ist morgen schon überholt, weil wiederum ein neues ist. Ich empfinde das eigentlich als eine ganz große Inflation des christlichen Liedgutes. Und es wird immer schwieriger, solche Lieder zu behalten, die eigentlich auch nicht nur durch gute Zeiten hindurchtragen, sondern auch Bestand haben in den schweren Zeiten. Und da ich nehme sehr viel aus diesem alten Liedgut von Paul Gerhardt oder Gerhard der Stegen, oder wie auch immer, die Lieder nicht nur gesungen haben, weil es ihnen gut gegangen ist, sondern weil sie Schweres durchlebt haben und sich in dieser Musik haben festhalten können und den Glauben bewahrt haben. Denke auch an Jochen Klepper. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr weit und wir wissen, welche schwere Zeiten er durchlebt hat in der Nazi-Zeit und wie er praktisch letztendlich beschlossen hat, mit seiner Frau aus diesem Leben auszusteigen, weil sie eine Jüdin war. Es lohnt sich, sich auch mit solchem Liedgut auseinanderzusetzen. Auch das ist Lobpreis. Nicht nur das, was heute modern ist, ist Lobpreis. Das, was wir Lobpreis nennen, entsteht nicht, indem wir das nur mit den Lippen aussingen, und am schönsten das dann in YouTube reinstellen, weil das bringt, sondern es ist ja das, was wir mit dem Herzen singen, was uns durch Zeiten, schwierige Zeiten und gute Zeiten hindurch trägt. Wir kennen ja das Zitat, wer singt, betet doppelt. Wie schön ist das? Augustinus von Hippo hat es ist, oder wird es zugeschrieben. Und bedeutet nichts anderes, dass das Singen in der Kirche eine Form des Gebetes ist, die eine spirituelle Erfahrung vertieft. Und auch Martin Luther hat das erkannt und hat auch einige wunderschöne Lieder geschrieben, die uns bis in diese Zeit praktisch begleiten und hindurchtragen. Ein fester Burg ist unser Gott. Ja, und genau die schwierigen Zeiten, die wir durchleben, wenn alles drunter und drüber geht, sind diese Zeiten, wo wir uns auch gerade auf solche Lieder oft besinnen können. Ich möchte damit das neue Liedgut nicht schmälern. Ja, aber so manches ist dabei, was eigentlich mit einer heißen Nadel gestrickt wurde. Und ja, was man sagt, jetzt ist es schön und ein halbes Jahr später hat man gesagt, es passt nicht mehr. Und dennoch, ich möchte nochmal zurück zu diesen letzten Versen. Rauschen soll das Meer mit allem, was in ihm lebt, und die Erde mit allen ihren Bewohnern stimme ein. Die Flüsse sollen in die Hände klatschen und die Berge gemeinsam mit ihnen in Jubel ausbrechen, wenn der Herr kommt, um auf der Erde Gericht zu halten. Er wird die Welt gerecht richten und über alle Völker ein Urteil sprechen, durch das sich seine Aufrichtigkeit zeigt. Und dieses Gericht, zunächst mal Gericht, ist immer etwas, was einen Schrecken einübt. Aber Gericht ist zunächst einmal ein Zurechtbringen. Wir feiern, wenn ein Haus gebaut wird, ein Richtfest, weil es letztendlich steht und der Dachstuhl gerichtet worden ist. Und dann wird gefeiert. Und Gott richtet diese Welt und rückt sie wieder zurecht. Er rückt diese Welt wieder zurecht. Als es mit Adam, mit dem ersten Menschen, daneben gegangen ist, hat Gott einen Ausweg gehabt. Er deutet das schon an in dem ersten Buch des Mose, in Kapitel 3, als die Geschichte mit der Schlange, mit der Vertreibung aus dem Paradies da ist. Und dann beendet er dieses alte Menschsein, wo die Menschen eigentlich ständig auf der Suche sind, wie können wir als Menschen uns eigentlich Götter machen, aus welcher Form denn auch immer. Wie können wir uns selbst gerecht sprechen, indem Jesus auf diese Erde kommt und sich vollständig von seinem Vater, von Gott abhängig macht und sagt, der Sohn kann nichts tun, wenn er nicht dem Vater das Tun sieht. Und nur das, was der Vater tut, das tut auch der Sohn. Nichts mehr, aber auch nichts weniger. Jesus hat absolut kein Bedürfnis gehabt, sich selbst darzustellen, sich selbst in Szene zu setzen und sich selbst zu verwirklichen. Er hat nur ein einziges Ziel gehabt, nämlich das, was von ihm geschrieben worden ist in dem damaligen Alten Testament, dass das wahr wird, dass das erfüllt wird. Und daran hat er gearbeitet, weil das sein Auftrag war. Und dafür dann auch alles zu geben, was der Vater ihm aufgetragen hat. Bis zum Tod am Kreuz von Golgatha. In dem Philipperbrief lesen wir davon, dass Paulus an diese Gemeinde schreibt und sagt, habt die gleiche Gesinnung, die Jesus Christus auch hat, der es nicht als einen Raub angesehen hat, Gott gleich zu sein, sondern gehorsam wurde. Menschengestalt annahm, gehorsam wurde, Knechtsgestalt annahm. Gehorsam wurde bis zum Kreuz, Tod am Kreuz von Golgatha. Das ist ja das, was kommt. Und in diesem Tod am Kreuz von Golgatha spricht Gott sein Urteil über den alten Menschen, über uns als Menschen. Und sagt, ihr habt keine Existenzberechtigung in meiner Welt, aber ich schenke sie euch in Christus Jesus. In Christus Jesus habt ihr die Erlösung. In Christus Jesus seid ihr neue Menschen. In Christus habt ihr Teil an meiner Welt, seid ihr Miterben der Herrlichkeit, seid ihr Hausgenossen Gottes, seid ihr sogar Kinder Gottes. Und das schenkt uns Gott alles. Das, was wir als Menschen, als alte Schöpfung irgendwie verbockt haben, das gleicht er aus. Er bezahlt die Zeche selbst am Kreuz. Es heißt ja in dem Hebräerbrief, dass ohne Blutvergebung keine Vergebung möglich ist. Ohne Blutvergießen keine Vergebung möglich. Und am Kreuz bezahlt Jesus mit seinem Blut und erfüllt damit das Gesetz. Gott selbst bezahlt. Es ist unvorstellbar, dass das geschieht, aber es geschieht. Und das ist unsere Hoffnung und unsere Zukunft, unsere Perspektive für Zeit und Ewigkeit. Die Rechnung ist bezahlt. Ich bin frei vor Gott und mit Gott mein Leben zu gestalten. Gott hat die Welt gerichtet und über alle Völker ein Urteil sprechen. Wenn wir den Römerbrief in den ersten Kapiteln durchlesen, werden wir immer wieder feststellen, dass dieses Urteil für alle Menschen gilt, sowohl für das jüdische Volk oder das Volk Israel, als auch für die Nationen, so wie es da heißt. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt in Christus Jesus. Gott richtet die Welt, er spricht über alle Völker ein Urteil, ein gerechtes Urteil, und er bezahlt für meine Schuld, meine Sünden, für eure Schuld und eure Sünden, damit wir alle als Sünder frei sind, damit wir alle eine Beziehung zu dem Vater haben, zu dem Sohn haben dürfen, dass wir ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen, der uns in alle Wahrheit leitet, der uns das Leben schenkt. Und das steckt für mich alles in der Betrachtung dieses Psalmes. Diese Hoffnung, die halt da ist, diese Perspektive, es geht weiter. Und wenn wir auch auf ein Ende zusteuern, wie auch immer, darüber hinaus gibt es mehr, weil Gott sich auf unsere Seite gestellt hat, weil er uns ewiges Leben geschenkt hat in Christus. Er wird die Welt gerecht richten und über alle Völker ein Urteil sprechen, durch das sich seine Aufrichtigkeit zeigt. Er hat es getan. Und deswegen singet dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder vollbracht. Es ist vollbracht am Kreuz von Golgatha. Amen.